Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Ein Familienvater schickt einen Brief aus dem Gefängnis. Es ist ein Hilferuf. Der Mann schreibt, er sei wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er betont, ich bin unschuldig. Als Strafverteidiger Feiko Bartel den Mann trifft, beginnt auch er am Urteil zu zweifeln. Sitzt hier etwa ein Mensch unschuldig hinter Gittern? Mein Name ist Nicolas Büchse. In dieser Folge spreche ich mit Feiko Bartel über seinen bewegendsten Fall. Einen Fall, der sein Vertrauen in die Justiz nachhaltig auf die Probe stellte. Bevor wir beginnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Deutsche Podcastpreis wird wieder vergeben. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann stimmt doch gern für Spurensuche ab unter deutscher-podcastpreis.de unter der Kategorie Spannung. Vielen Dank. Herr Bartel, schön, Sie bei uns wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie waren ja lange Zeit Strafverteidiger und ich möchte mit Ihnen heute über einen Fall sprechen, der Sie noch immer beschäftigt. Sie haben vergangenes Jahr sogar einen Roman geschrieben, der an diesen Fall angelehnt ist. Ich rede vom Fall Holger Hellblau.
Ja, der Fall Holger Hellblau. Als Strafverteidiger ein außergewöhnlicher Fall, einer, den man sicher nur ein einziges Mal in seiner Karriere als Strafverteidiger erlebt. Ein Kampf über viele Jahre hinweg mit einem glücklichen Ende, aber danach sah es zwischendurch und vor allem am Anfang nun wahrlich nicht aus.
Ja, können Sie vielleicht erzählen, wann Sie das erste Mal von diesem Fall gehört haben?
Das erste Mal habe ich von Holger Hellblau gehört durch einen Brief von ihm aus der JVA. Das war wenige Tage nach seiner Verurteilung wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und er bat mich, die Revision zum Bundesgerichtshof zu schreiben und ob ich bereit wäre, ihn vor dem Bundesgerichtshof zu verteidigen.
Was schrieb er in diesem Brief? Er war also verurteilt worden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
Er war verurteilt worden wegen Mordes. Er schrieb ganz kurz, soweit ich mich erinnere, er sei zu Unrecht verurteilt worden und ob ich denn nun bereit wäre, ihn in dieser Revision zu verteidigen. Seine bisherige Anwältin, der würde er überhaupt nicht mehr vertrauen. Und ich solle alles dafür tun, damit eben dieses Urteil nicht rechtskräftig werden würde.
Bekommt man als Strafverteidiger häufiger solche Briefe aus dem Gefängnis herausgeschrieben, Hilferufe?
Ja, ständig. Also ich würde mal sagen, gut 50% der Mandate, die man als Strafverteidiger bekommt, beginnen auf diese Art und Weise, indem ein potenzieller Mandant aus der JVA anschreibt, zumeist der Haftbefehl beigefügt, wo dann eben in sehr nüchternen juristischen Worten eben steht, dass gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet wird. Der Beschuldigte wird verdächtig auf das Tatopfer beispielsweise in Tötungsabsicht 5, 6, 7, 10 Mal eingestochen zu haben. Der Tod trat durch die multiplen Organverletzungen ein. Strafbar nach § 212, 211 StGB. Haftgrund Schwere der Tat, 117a StPO ist das, glaube ich. Und noch ein paar Beweismittel. Und das war's dann auch. Und man hat dann diese Blätter, keine Akten, kein Gesicht, kein Sachverhalt. Und dann fährt man in die JVA und schaut mal, ob man mit dem Mandanten einig wird.
Was saß für ihn da in der JVA für einen Mensch gegenüber?
Holger Hellblau war ein ganz, ganz einfacher Mann, oder ist er immer noch, ein Schlosser, eine verdammt ehrliche Haut. Vater von 3 Kindern, zu dem Zeitpunkt 4, 5 und 8 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Mann, der oder dessen Lebensinhalt ausschließlich das Glück seiner kleinen Familie war. Und er seinem Leben keine weiteren Träume hatte, als wirklich in einer glücklichen Familie mit seinen Kindern, mit seiner Frau zu leben. und seine Kinder großzuziehen.
Das war auch schon sofort Ihr erster Eindruck, als Sie ihn besucht haben?
Ja, das war sofort mein erster Eindruck, als ich ihn besucht habe. Ein sehr einfacher Mann und auch mit einem sehr einfachen Deutsch. Eine dort in diesem Haftraum, als ich ihn das erste Mal sah, ein zusammengefallener Mensch, der sich an einen winzigen Strohhalm Hoffnung klammerte, nämlich, dass der Bundesgerichtshof ein Einsehen hätte und er eben nicht bis ans Ende seiner Tage wegen Mordes im Gefängnis sitzen muss.
Nun ist das allerdings eine Herkulesaufgabe, oder? Eine Revision beim Bundesgerichtshof in so einem Urteil. Haben Sie da nicht mit ein wenig Skepsis reagiert am Anfang?
Nun ja, man muss dazu sagen, dass natürlich die Statistik in solchen Revisionssachen ganz klar gegen die Mandanten, gegen die Verurteilung, gegen die Verurteilten spricht. Es gibt etwas ältere statistische Untersuchungen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und da ist es so, dass also maximal 4-5% der von Angeklagten eingelegten Revisionen überhaupt Erfolg haben. Das sind dann aber schon die Strafmaßrevisionen dabei, also die Revisionen, in denen der Bundesgerichtshof die Verurteilung bestehen lässt, aber die Höhe der Strafe kassiert. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass der Bundesgerichtshof dieses Urteil in Gänze aufhebt, die liegt statistisch bei 2,5-3%. Also die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Revision sind schon von der Statistik her nicht sonderlich hoch.
Können Sie vielleicht für juristische Laien kurz erklären, wobei handelt es sich denn, wenn wir von einer Revision reden?
Die Revision beim Bundesgerichtshof ist eine reine Rechtsinstanz. Im Gegensatz zu dem, was wir so aus dem Fernsehen an Gerichtsverhandlungen kennen, das ist eine Tatsacheninstanz. In der Tatsacheninstanz werden Beweise erhoben, da werden Gutachten gehört, da werden Zeugen vernommen, da werden Telefongespräche, die aufgezeichnet worden sind, abgehört und dergleichen mehr. Die Revision beim Bundesgerichtshof ist, wie gesagt, eine reine Rechtsinstanz. Der Bundesgerichtshof prüft zwei Dinge. Zum einen, ist das Urteil aufgrund eines ordnungsgemäßen Verfahrens ergangen worden? Also, waren alle Beweismittel, die erhoben worden sind, rechtmäßig erlangt? War das Gericht ordnungsgemäß besetzt? Sind Ladungsfristen eingehalten worden und dergleichen mehr? Also diese Formalien. Und im zweiten Teil, das sind die sachlich-rechtlichen Beanstandungen, dort prüft der Bundesgerichtshof, ist das Recht ordnungsgemäß angewendet worden? Also ist der Sachverhalt, den das Gericht festgestellt hat, wirklich nach dem StGB tatsächlich strafbar? Ja, sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt? Sind die Tatbestandsmerkmale erfüllt? Das ist das eine. Und das zweite ist, was der Bundesgerichtshof untersucht, ist das Urteil ordnungsgemäß begründet? Oder hat die Beweiswürdigung beispielsweise Lücken oder logische Fehler oder dergleichen mehr? Wobei der Bundesgerichtshof in einer solchen Revision nicht prüft, ob ein Richter, also der Tatrichter des Landgerichts, einem bestimmten Zeugen beispielsweise glauben durfte oder nicht. Das sind Fragen der Beweiswürdigung. Die sind einer Revision oder im Revisionsverfahren nicht zu prüfen. Die darf der Bundesgerichtshof in seiner Würdigung des Urteils auch in keiner Weise bewerten.
Ja. Waren Sie öfter mit solchen Revisionsfällen befasst oder war dieser Fall Holger Hellblau schon eine Ausnahme?
Nein, das ist schon ich will nicht sagen Standardrepertoire. Also ein guter Strafverteidiger muss auch gute Revisionen schreiben können. Wobei Revisionsrecht beim Bundesgerichtshof ist dann schon noch etwas spezieller. Ich hatte eine ganz gute Quote, die also schon weit über der Statistik lag, aber noch weit unter 50%. Also es ist immer ein Glücksspiel, vor allem auch deshalb, weil der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung oder die Entscheidung, mit der er die Revision verwirft, diese Entscheidung muss er nicht begründen. Und deswegen weiß man dann auch nicht, selbst wenn man meint, man hatte wirklich gute Argumente und sie verfingen nicht, erfährt man nie, warum das so der Fall gewesen ist. Das ist manchmal schon im Revisionsrecht arg frustrierend als Verteidiger. Und deshalb ist es auch so, jeder Anwalt, der einem Mandanten sagt, die Revision ist zu gewinnen, der lügt entweder oder er hat von Revisionsrecht keine Ahnung. Das Einzige, was man einem Mandanten in Revisionssachen sagen kann, ist, wir haben gute Argumente, die ich vorbringen werde. Was der Bundesgerichtshof daraus macht, ich habe keine Ahnung.
Holger Hellblau hat Ihnen ja gesagt, er sei unschuldig. Jetzt sagen das wahrscheinlich fast 99% aller Inhaftierten. Was haben Sie gedacht oder ist das egal für einen Strafverteidiger, ob jetzt schuldig oder nicht?
In der Phase der Revision, also der Revision zum Bundesgerichtshof, ist es völlig egal, was Ihnen der Mandant erzählt. Ob er Ihnen sagt, er ist schuldig oder unschuldig, das spielt juristisch überhaupt keine Rolle, weil Sie sich in der Revision mit den Urteilsfeststellungen und den schriftlichen Urteilsgründen auseinandersetzen müssen. Geschichten, die Ihnen der Mandant nebenbei erzählt, sind für die Revision völlig irrelevant. Das habe ich damals Hellblau auch gesagt. Also ja, mag ja sein, für mich aber im Revisionsverfahren erstmal nicht von Bedeutung. Das änderte sich später, klar.
Wie sind Sie denn vorgegangen? Also Sie haben ihn dann besucht, haben ihn getroffen in der JVA. Da saß Ihnen dieser gebrochene Mann, ne, Anfang 40, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dreifacher Vater, saß Ihnen gegenüber. Wie ging das Gespräch denn weiter?
In Revisionsverfahren war das ein sehr kurzes Gespräch. Wenn Sie einen Mandanten im Revisionsverfahren verteidigen, ist es noch nicht einmal erforderlich, dass Sie mit ihm tatsächlich darüber sprechen oder dass Sie ihn besuchen in der JVA, weil dieses Verfahren findet schriftlich statt. Und wie gesagt, es ist völlig irrelevant, was der Mandant Ihnen erzählt, was vor Gericht passiert ist, was nicht passiert ist. Das ist völlig egal. Es zählt nur das, was im Urteil steht und im Protokoll der Hauptverhandlung. Das änderte sich allerdings ziemlich schnell. Ich las dieses Urteil und das passte einfach von vorn bis hinten nicht. Es gab meines Erachtens nicht einen einzigen schlüssigen Beweis, der in diesem Urteil niedergelegt worden ist, der wirklich die Schuld von Hellblau bewies. Da gab es Dinge, die geradezu haarsträubend waren. Wenn ich vielleicht mal eine Stelle zitieren darf aus dem Urteil. Da heißt es wie folgt. Also das ist jetzt ein Originalzitat aus dem Urteil. Die Tatsache, dass in der gesamten Wohnung keine Sachspuren gefunden wurden, die auf die Anwesenheit des Angeklagten hindeuten, entlastet den Angeklagten nicht, obwohl das Entstehen solcher Sachspuren nach Art und Umfang der Begehung zu erwarten gewesen wären. Die Tatsache, dass keine Spuren vorhanden waren, spricht nur für eine besonders sorgfältige Tatausführung. Das Gericht hatte folglich aus einem Nichtvorhandensein von Spuren, obwohl solche Spuren, wie gesagt, hätten entstehen müssen im Normalfalle, noch ein belastendes Indiz gemacht. Und letzten Endes, wenn man das Urteil zusammenfasst, war es so, Hellblau hatte ein Motiv, es war nun mal sein Nebenbuhler, der Liebhaber seiner Ehefrau, der ermordet worden war. Und er hatte die Gelegenheit zur Tat, nämlich seine Frau besaß einen Schlüssel zur Wohnung des Tatopfers, dem er sich hätte bemächtigen können und damit sich morgens, wir werden sicherlich noch auf die Tat eingehen, sich morgens, als das Tatopfer schlief, Zugang zur Wohnung hätte verschaffen können und die Tat begehen. Mehr gab es an Beweismitteln nicht und das reichte für ein lebenslänglich.
Das heißt, er wurde nur aufgrund von Indizien für schuldig gesprochen?
Er wurde nur aufgrund von Indizien schuldig gesprochen und das in einer Hauptverhandlung, die 3,5 Tage inklusive Urteilsverkündung in Anspruch genommen hat. Alleine das ist also völlig unverständlich. Und es gab auch keine schlüssige Indizienkette. Aber Das war kein böser Wille, sondern das waren wirklich alles erfahrene Richter und vor allen Dingen auch gute Richter. Also ich kannte die Kammer, die ihn verurteilt haben. Das waren keine Amateure und das waren auch, das war niemand Böswilliges. Die hatten einmal einfach nur ihren Job nicht gemacht.
Ja, dann, ehe wir hier noch weiter die Hörer auf die Folter spannen, können Sie erzählen, was wurde denn Herrn Hellblau zur Last gelegt?
An einem Tag Mitte Oktober 2005 schlich sich eine Person in den Morgenstunden dieses Tages in die Plattenbauwohnung des Tatopfers, der schlief zu dieser Zeit. Diese Person, ich sage es deshalb, weil der Täter bis heute nicht gefunden wurde oder nicht ermittelt wurde. Diese Person, die sich in diese Wohnung schlich, stellte sich neben das Bett des Tatopfers und stach ganz gezielt dreimal zu, nämlich genau in die Leber, also eine sehr gezielte Tatausführung, also keine Tatausführung in einem Art Blutrausch oder ohne Emotionskontrolle, sondern ganz, ganz gezielt. Zwei Stiche, der dritte Stich sogar mit einem Nachstich, also da wurde das Messer ein Stück rausgezogen, gedreht, nochmal reingestochen. Das Tatopfer war auch sofort bewusstlos und verstarb dort an den Verletzungen binnen weniger Minuten. Der Täter oder die Täterin wickelte dann den Toten in ein Bettlaken ein und stülpte von oben und von unten jeweils einen Müllsack darüber. Zwei Tage später wurde das Tatopfer dann gefunden, weil seine Tochter ihn vermisste. Die Polizei öffnete die Wohnung und fand das Tatopfer eben wie beschrieben. Der Verdacht fiel natürlich sofort auf Holger Hellblau, den gehörnten Ehemann. Und es gab 14 Tage zuvor eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden, also zwischen dem Tatopfer und Holger Hellblau. Hellblau, ein Mann, der immer als Letzter in der Schule in irgendein Team gewählt worden ist. Vielleicht charakterisiert das ihn am besten, ein Duckmäuser. Aber an diesem Tag reichte es ihm. Es war Tanz in Rheinsberg, eine Kleinstadt im Norden Brandenburgs. Und seine Frau vor der ganzen Stadt tanzte da mit dem Tatopfer auf eine, drücken wir es mal so aus, sehr schamlos erotische Art und Weise. Und Hellblau rutschte dann eben die Hand aus und er brach dem Tatopfer die Nase. Wenige Tage später, nachdem man das Tatopfer tot gefunden hatte, wurde Hellblau verhaftet. Der Ermittlungsrichter, er bestritt die Tat und sagte, Mensch, ich war arbeiten, ich bring doch niemanden um. Aber gesehen hat mich auf Arbeit niemand. Er arbeitete in einem Schlossereiunternehmen, großes Betriebsgelände. Er hatte eine Werkstatt, die sehr abseits lag, da verirrte sich nie jemand hin. Also gesehen hatte ihn da niemand. Und der Ermittlungsrichter, dem reichte es nicht, was die Staatsanwaltschaft dort vorgetragen hatte an Beweismitteln. Er erließ den Haftbefehl nicht. Die Staatsanwaltschaft ging in Beschwerde und das Landgericht gab der Staatsanwaltschaft Recht. Er ließ den Haftbefehl. Hellblau wurde Ende Oktober 2005 dann auch verhaftet und blieb es die nächsten Jahre hinweg.
Was war das Opfer für einen Mann?
Das Opfer war ein Mann, etwas älter als Hellblau. Was er für ein Mensch war, habe ich nicht erfahren. Also er hatte tatsächlich ein Verhältnis mit der Ehefrau meines Mandanten, der damaligen Ehefrau meines Mandanten. Es schien ihm ernst zu sein. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ein paar Worte zur Ehefrau meines Mandanten. Und wenn ich jetzt hier ganz kurz mal zitieren darf, nochmal aus dem Urteil. Insgesamt hat sich hinsichtlich der Ehefrau des Angeklagten das Bild einer im Reifegrad weit zurückgebliebenen, sexuell völlig enthemmten jungen Frau ergeben, die den Ansprüchen an eine Ehe und der für die Kindererziehung erforderlichen Verantwortung bei weitem nicht genügte. Was hat das Gericht zu dieser Einschätzung veranlasst? Wir haben in dem Verfahren später 23 Männer aus dieser Kleinstadt in Brandenburg vernommen. Alle diese 23 Männer haben wir gefragt, hatten sie ungefähr um den Tatzeitpunkt herum eine sexuelle Beziehung zur Ehefrau des Angeklagten? Und alle 23 Männer haben diese Frage mit Ja beantwortet. Dazu kam dann noch das Tatopfer, dann sind wir mit 24 und einem weiteren, später sehr wichtig werdenden Zeugen. Und Hellblau ertrug das, stoisch. Ja, seine Frau wäre ebenso, aber schließlich habe sie ihn ja geheiratet und er sei der einzige Mann, den sie wirklich liebt. Und er wäre in der Lage, das eben auch zu handeln. Und deswegen spielte das alles keine Rolle. Daran sieht man auch, wie verzweifelt Hellblau auch versuchte, seine Familie zu retten und seine Familie zu beschützen.
Das heißt, im ersten Verfahren gab es da noch andere Stränge, die verhandelt wurden? Oder hatten Sie das Gefühl, dass im ersten Verfahren sich relativ schnell schon auf Hellblau eingeschossen wurde und relativ schnell auch nur diese Option gezogen wurde?
Mit dem Ergehen des Beschlusses des Landgerichts, Hellblau geht in Haft, der Haftbefehl wird erlassen. In diesem Moment wurden die Ermittlungen eingestellt. Es gab keine weiteren Ermittlungen nach einem möglichen anderen Täter. Null.
Das heißt, man hat sich auf die Theorie zurückgezogen. Also erstens, er hat ein Tatmotiv. Das war ein Geliebter seiner Ehefrau. Zweitens hatte er unter Umständen Zugang zum Schlüssel über seine Ehefrau, zu dieser Wohnung, wo sich das Opfer aufhielt. Und drittens hatte er ja gar kein Alibi. Das waren so die drei Indizien, die man fand.
Genau. Es gab noch ein weiteres Indiz, nämlich aus seiner Wohnung fehlte aus der Küche ein Messerblock. Und man ging also wie von selbst davon aus, dann ist das Tatmesser, was man nie gefunden hat, eben aus diesem Messerblock gewesen. Ich muss dazu sagen, seinerzeit im Herbst 2005, man hatte die Tat und jetzt wurden die Beweismittel passend gemacht. Nicht in dem Sinne, dass irgendwas gefälscht worden ist, ihm untergeschoben worden ist. Überhaupt nicht, ja? Also das lief schon absolut sauber, aber gedanklich. Man hatte sich gedanklich, und zwar alle, Staatsanwaltschaft, Gericht, komplett auf Hellblau festgelegt und war nicht mehr in der Lage, nach links oder nach rechts zu schauen. Und dann kam etwas dazu, was dem Ganzen noch sozusagen die Krone aufsetzte. Hellblau wurde im ersten Verfahren verteidigt von einer Fachanwältin für Mietrecht.
Für Mietrecht?
Für Mietrecht, die von Strafrecht überhaupt keine Ahnung hatte. Also wirklich verantwortungsloser, als diese Frau als Rechtsanwältin in einem Mordverfahren zu gehen, geht es wirklich nicht mehr.
Wie kommt denn das dazu, dass man eine Mietrechtsanwältin im Strafprozess findet?
Das sind einfache Menschen, auch Hellblau. Ja, der noch nie mit Gericht, mit Polizei, mit irgendwem aus diesem zu tun hatte. Ja, für den ist ein Richter ein Gott, ein Staatsanwalt auch, ein Anwalt ein Halbgott. Der hat doch gar keine Ahnung, dass es da vielleicht Spezialisten gibt. Ja, der klammert sich an jeden Strohhalm, den er kriegen kann. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er denn auf die gekommen ist. Ja, die hatte mal für ihn, die hatte ihn in einer Verkehrsunfallsache vertreten. Das schien sie ganz gut gemacht zu haben. Also hat er die beauftragt. Und wenn dort im ersten Verfahren ein Strafverteidiger, ein richtiger Strafverteidiger gesessen hätte, hätte man Hellblau niemals verurteilt. Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt immer noch so echauffiere, aber das ist wirklich, wissen Sie, gerade wenn man dann, worauf wir sicherlich noch kommen werden, dass Hellblau nicht bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis gesessen hat und diese lebenslange Freiheitsstrafe nicht hat verbüßen müssen, da war auch neben aller anwaltlichen Kunst verdammt viel Glück dabei. Und wenn er das nicht gehabt hätte, hätte diese Anwältin Schuld daran gehabt, dass jemand 20, 25 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Und das ist einfach so unfassbar. Also deswegen rege ich mich darüber heute immer noch auf.
Was hatte denn das Gericht damals für ein Bild von Herrn Hellblau? Das muss sich ja völlig anders dargestellt haben als das Bild, das Sie gewonnen hatten.
Naja, also zu dem Zeitpunkt war mir die Persönlichkeit von Hellblau egal, weil sie, wie gesagt, revisionsrechtlich keine Rolle spielte. Aber, und es ist auch so, der Satz, der kann das nicht gewesen sein. Der ist ja charakterlich so und so. Da habe ich gelernt, falscher kann ein Satz schon gar nicht sein, weil in seiner Situation mit diesem Motiv haben schon ganz andere Menschen getötet. Also man hätte jetzt nicht sagen können, nee, also der, um Gottes Willen, also der, wenn ja, aber der doch nicht. Nö, also für möglich hielt ich das schon. Aber dann passierte etwas während des laufenden Revisionsverfahrens, nämlich ich bekam plötzlich ein Gutachten durch die Staatsanwaltschaft zugefaxt, ein Gutachten des Landeskriminalamtes. Dass es dieses Gutachten zu diesem Zeitpunkt gab, zeigt also auch die Absurdität dieses Verfahrens. Zum Zeitpunkt der ersten Hauptverhandlung und der Verurteilung waren noch nicht einmal die tatnächsten Spuren untersucht worden durch das Landeskriminalamt. Und dieses Gutachten, was ich also während des laufenden Revisionsverfahrens bekam, Monate nachdem das Urteil schon gesprochen war, war die Untersuchung des zweiten Müllsacks, mit dem die Leiche verpackt worden war. Und an diesem Müllsack befand sich eine Griffspur. Also ne, genau an der Stelle, wo man so einen Müllsack anfasst, um ihn über einen Gegenstand hier über die Leiche zu ziehen. Und dort wurde auch DNA festgestellt an diesem Müllsack. Und diese DNA stammte nicht vom Mandanten, sie stammte nicht vom Tatopfer, sondern sie stammte von einer dritten Person.
Oh, ja.
Und diese Person haben wir dann auch vernommen, und das war damals unglaublich fair, von der Staatsanwaltschaft, von Oberstaatsanwalt Sauermann, dass er mir als Verteidiger, das hätte er nicht tun müssen, die Strafprozessordnung sieht das nicht vor, der mir erlaubte, nicht nur an dieser Vernehmung teilzunehmen, sondern diesen dann auch Zeugen, der also zu dieser DNA-Spur passte, eben auch natürlich im Beisein der Kriminalbeamten und auch im Beisein des Staatsanwalts dann auch zu befragen. Und es stellte sich raus, er hatte auch ein sexuelles Verhältnis zur Ehefrau meines Mandanten. Er hatte kein Alibi für die Tatzeit und noch etwas, er hat seine DNA auf einem Tatmittel hinterlassen.
Wie hat er das erklärt?
In dieser Vernehmung konnte er keine Erklärung liefern, wie seine DNA auf unverdächtige Art und Weise auf diesen Müllsack gelangt war.
Das heißt, Sie hatten das ja vorhin schon vorgelesen, keine Spuren von Herrn Hellblau in dieser Wohnung. Es wurde nichts gefunden. Jetzt ist aber klar, es gibt diese eine Spur. Da müssen Sie doch gedacht haben, Jackpot.
Ja, Jackpot. Ich habe das dem Bundesgerichtshof dann auch natürlich sofort mitgeteilt. Allerdings, wer sich dafür interessiert, warten Sie mal, der kann diese Entscheidung auch nachlesen. Und zwar einfach bei Google eingeben. Das ist die Entscheidung 5, Groß Samuel, Klein Theodor, Groß Richard, 329 aus 06. Das ist ein Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 29. November 2006. Der Bundesgerichtshof schrieb darin, ja, das sei ja sehr spannend, ja, und daraus könne man sicherlich auch vieles schließen, aber für das Revisionsverfahren sei das völlig irrelevant, weil das sei ja eine Tatsache, die nach dem Urteilsspruch offen zutage getreten wäre, und das dürften sie natürlich nicht berücksichtigen. Prozessual völlig richtig, aber mal im Ernst. Ein Halbsatz des BGH in der Beweiswürdigung und sie hätten das Urteil kippen können und sagen das Ganze nochmal von vorn. Aber das taten sie nicht. Sie ließen dieses Urteil rechtskräftig werden, hoben allerdings den Strafausspruch aus, also die lebenslange Freiheitsstrafe, Damit war Hellblau ein rechtskräftig verurteilter Mörder und es wurde völlig schizophren.
Das heißt, es hat sich ja nichts geändert durch diesen DNA-Beweis?
Nein, durch den DNA-Beweis hat sich nichts geändert, in dem Verfahren schon. Weil zu dem Zeitpunkt war klar, dass die gesamte landgerichtliche Beweiswürdigung der Verurteilung völliger Unsinn ist, weil es gab jetzt dann doch jemanden, der auch noch ein Tatmittel angefasst hatte und keine Erklärung geliefert hat, wie denn seine DNA dort an den Tatort kommt. Das spielt aber erstmal für das weitere Verfahren keine Rolle, weil der Bundesgerichtshof gesagt hatte, ich hatte das wirklich höchst vorsorglich gerügt, ja, weil man das ist die Pflicht eines Strafverteidigers in der Revision, rüg alles, was du irgendwie rügen kannst. Und ich hatte also auch gerügt, dass das Gericht kein forensisch-psychiatrisches Gutachten eingeholt hat, weil so wie das Gericht die Tat beschrieben hat, man nicht ausschließen könne, dass Hellblau aufgrund eines Affektes vermindert schuldfähig gewesen ist. Und dann müsste ja die Strafe gemildert werden und dann gäbe es kein lebenslänglich. Ich war jetzt also in einer Situation, in der ich auf der einen Seite ein rechtskräftiges Urteil, Mordurteil hatte, ein neues Beweismittel, was es mir möglicherweise erlaubte, einen sogenannten Wiederaufnahmeantrag zu stellen. Und ich hatte einen aufgehobenen Strafausspruch, sprich, es musste eine neue Hauptverhandlung geben in dieser Mordsache, in der es allerdings nicht mehr um Schuld oder Unschuld geht, sondern nur noch, in Anführungszeichen, über die Höhe der Strafe und das auf Basis eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens. Ich saß also jetzt bei Hellblau und sagte und wusste gar nicht, wie ich ihm das erklären soll.
Er muss doch am Boden zerstört gewesen sein, ne?
Er war tatsächlich am Boden zerstört. Das war so. Ich habe ihm natürlich gesagt, ja, wir werden diesen Wiederaufnahmeantrag machen, aber dort ist die statistische Erfolgswahrscheinlichkeit, ich würde mal meinen, 1 zu 6, 7, 8, vielleicht 1 zu 10.000, dass man da durchkommt. Und ich habe irgendwann mal so ein bisschen recherchiert. Ich bin in der Geschichte der Bundesrepublik auf keine 10 Fälle gestoßen, in denen es gelungen war, eine rechtskräftige Mordverurteilung in einem Wiederaufnahmeverfahren tatsächlich zu kippen. Also rein statistisch hatten Hellblau und ich nicht die geringste Chance.
Haben Sie ihm das gesagt?
Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm auch in die Hand versprochen, dass ich kämpfen werde, bis es nichts mehr zu kämpfen gibt. Dass ich alles versuchen werde, damit dieses Urteil nicht so bleibt, wie es ist. Aber eine Erfolgsgarantie konnte ich ihm natürlich nicht geben.
Ich bin nur gerade gedanklich bei Herrn Hellblau in dieser Zeit. Ich hatte gelesen, seine Kinder, die sind auch während seiner Haft in eine Pflegefamilie gekommen. Das heißt, er saß nicht nur in Haft, sondern sah auch alles Zerbrechen, für das er gekämpft hatte und das er geglaubt hatte.
Unmittelbar, nachdem er verhaftet worden war und dann auch nicht mehr aus der Untersuchungshaft rauskam, hatte seine damalige Ehefrau und die Kindesmutter ihre Sachen gepackt und war einfach abgehauen. Und hatte die Kinder sich selbst überlassen. Ich glaube, sie hatte noch im Jugendamt angerufen, sagen, ja, die Kinder sind in der Wohnung und man solle sich um sie kümmern. Und die Kinder kamen dann in eine Pflegefamilie zu grandiosen Menschen, muss man sagen, die diese Kinder nicht nur aufgenommen haben, als wären es ihre eigenen, sondern den Kindern auch immer den Glauben vermittelt haben, lasst euch nicht beirren, glaubt eurem Vater, dass er das nicht getan hat. Obwohl er dann später wirklich ungefähr 300 Kilometer von Wohnort der Pflegefamilie in Haft in einer JVA saß, die also mit einer unglaublichen Regelmäßigkeit mit den Kindern dahin gefahren sind, die es über 5,5 Jahre vermocht haben, dass sich die Kinder nicht von ihrem Vater entfremdet haben. Das war eine grandiose Leistung. Insofern, wenn man das in dieser Situation eigentlich sagen kann, hatte Hellblau wirklich Schwein. und wirklich Glück, dass seine Kinder in diese Familie kamen. Aber er hat natürlich wahnsinnig unter der Trennung von seinen Kindern gelitten, klar.
Und die hatten es ja eben schon skizziert, juristisch hatten sie keine Chance, wenn man so will. Also nutzten sie sie. Was haben sie getan?
Also zunächst stand die neue Verhandlung an. Die Verhandlung, wo man also über das neue Strafmaß verhandelte. Und da kam es dann, lassen Sie mich das erwähnen, zu einem Gespräch zwischen meinem Mandanten. Ich glaube, das war das da fallen mir keine Adjektive ein. Es gab drei Verteidigungsvarianten. Die erste Variante, und da habe ich ihn dann auch tatsächlich gefragt, waren sie es? Und wenn sie es waren, ist es jetzt an der Zeit, ein Geständnis abzulegen, dem Gutachter zu erzählen, was sie davor, dabei und danach gefühlt haben. Die Chancen, dass das Gericht zu einer verminderten Schuldfähigkeit gelangt, sind sehr, sehr groß. Ich hielt es sogar für möglich, dass man die Heimtücke als Mordmerkmal über den Vorsatz rausbekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm gesagt, passen Sie auf, wenn Sie es waren, dann legen Sie jetzt ein Geständnis ab. Dann sind Sie aller Wahrscheinlichkeit nach in 6-7 Jahren wieder draußen. Sie sind in 2-3 Jahren im offenen Vollzug, vielleicht schon Freigänger, müssten nur noch zum Schlafen ins Gefängnis und könnten Ihre Kinder normal aufwachsen sehen. Variante 2, also vielleicht zur Alternative, bleibt's beim lebenslänglich, die durchschnittliche Verbüßungszeit liegt irgendwas zwischen 18 und 22 Jahren in Brandenburg. Erste Lockerung frühestens in 10 Jahren. Da sind ihre Kinder groß, fast erwachsen. Variante 2, sie waren's nicht und bleiben dabei, dann ist die neue Verhandlung über das Strafmaß völlig für die Katz, weil das Gericht könnte gar nicht anders, als sie wieder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilen. Und die dritte Variante, da wurde mir schlecht, als ich ihm das vorschlug, sage, Hellblau, Sie waren es nicht. Sie legen trotzdem ein Geständnis ab. Ich deal das mit der Staatsanwaltschaft aus. Ich denke, wenn ich den vorschlage, wir einigen uns auf 10 Jahre Freiheitsstrafe, dann haben Sie hier noch bis zu 2/3, 3, 3,5 Jahre, vielleicht 4 zu sitzen und dann sind Sie ein freier Mann. Das ist die Situation. Und in meinen Veranstaltungen, die ich mache, spielt dieses Gespräch und auch dieser Fall eine Rolle. Und meine Zuhörer bekommen eine Murmel und dann stehen zwei Gläser. Und einmal steht immer drauf, Deal und kein Deal. Und beim Wiederreinkommen nach der Pause sollen sie ihre Murmeln da reinwerfen. Ja, ich hätte den Deal genommen. Definitiv. Also ich hätte den Deal genommen. Ja, bei aller anwaltlicher Kunst und bei jeder Begründetheit, ich hätte den Deal genommen, Hellblau nicht.
Was für eine weitreichende Entscheidung.
Und ich habe ihm in diesem Gespräch, also das war ein sehr, sehr verzweigtes Gespräch. Und das habe ich auch in diesem Buch, was Sie ansprachen, in dem Roman, der übrigens Marnitz heißt, nicht Bartel, sondern Marnitz ist da der Anwalt, der Fall Holger Braun. Da ist dieses Gespräch nahezu wörtlich wiedergegeben. Und das war schon sehr, sehr emotional. Auch seine Reaktion und wie er seine Entscheidung begründet hat.
War er sehr überzeugt von seiner Entscheidung?
Ja, absolut. Also ich habe ihm gesagt, Herr Hellblau, nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit für diese Entscheidung. Wir müssen sie nicht hier, wir müssen sie nicht heute treffen. Ja. Und dann bin ich rausgegangen und dann sagte er, ich stand schon an der Tür und dann sagte er, Herr Bartel, nur dass ich das richtig verstehe. Ich soll sagen, dass ich einen Menschen umgebracht habe, obwohl ich das nicht gemacht habe. Das ist jetzt wörtlich. Ich soll mich einen Mörder nennen, obwohl ich das nicht bin. Und dann nickte ich, ging raus, hab gesagt, ich hole uns mal einen Cappuccino von diesem fürchterlichen Getränkeautomaten. Und als ich wieder reinkam mit diesen beiden Plastikbechern und hinstelle, dann sagte der einfach, nein, ich werde kein falsches Geständnis ablegen. So, und als ich dann sagte, aber er möge doch mal an seine Kinder denken. Also ich meine, wenn das keine Notlüge wäre, was wäre denn dann eine Notlüge? Und dann sagte er, wissen Sie, Herr Bartel, eine Notlüge ist, wenn ich nicht mit meiner Tochter schimpfe über die 4 in der Mathearbeit, es wäre ja schließlich keine 5, weil sie nicht genug gelernt hat. Das ist eine Notlüge. Aber doch nicht einen Mord begangen zu haben. Da war er wirklich knallhart. Also da gab es auch kein Zweifel an seiner Entscheidung. Er blieb dabei.
Das stellte Sie dann auch vor eine gewaltige Aufgabe, oder?
Ich hatte schon angefangen, parallel dazu den Wiederaufnahmeantrag vorzubereiten, der eben auf dieses neue DNA-Gutachten gestützt war und darauf, dass mit diesem DNA-Gutachten und dieser Zeugenaussage die gesamte Beweiswürdigung völlig auf den Kopf gestellt worden ist. Vielleicht für die Zuhörer: Wiederaufnahmeverfahren bedeutet nicht Freispruch. Wiederaufnahmeverfahren bedeutet, wir stellen die Uhren auf Null und fangen an, die Sache noch einmal komplett von vorn bis hinten zu verhandeln. Da kann wieder ein Schuldspruch rauskommen und wieder eine Verurteilung wegen Mordes. Aber es kann eben auch ein Freispruch herauskommen. Und die Grundlage eines solchen Wiederaufnahmeverfahrens ist nach dem Gesetz, es braucht neue Beweismittel. Neue Tatsachen und neue Beweismittel. Also solche, die zum Zeitpunkt des ersten Urteils noch nicht Gegenstand der Verhandlung waren und auch nicht Gegenstand der Akte. Sie können also in einem Wiederaufnahmeverfahren nicht sagen, das ist ja alles Quatsch und die Beweiswürdigung ist Unsinn. Nein, Sie brauchen neue Beweise. Und die hatte ich.
Ja, es war die Spur, die DNA-Spur am Müllsack, oder?
Genau. Nun irrt sich ja ein deutscher Richter nicht, ja, für gewöhnlich. Und es gibt dann einen wunderschönen Satz, den ich in jeder Entscheidung des dann befassten Gerichtes gelesen habe, der heißt wie folgt: Nach Rechtskraft des Urteils verdient der Rechtsfrieden Vorrang vor der Beseitigung des letzten Zweifels. Meine Wiederaufnahmeanträge wurden allesamt abgelehnt mit der Begründung, ich habe ja keinen allumfassenden Unschuldsbeweis geführt. Erstens. Und zweitens, ich habe nicht umfassend bewiesen, dass der Ludwig, also dieser Zeuge Ludwig, Ludwig hieß er nicht wirklich, sage ich, im Roman heißt er Ludwig, dass dieser Zeuge Ludwig nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie auf dieser Welt in Kontakt mit diesem Müllsack gekommen ist. Mit dieser Begründung haben Landgericht Cottbus und Oberlandesgericht Brandenburg meine Wiederaufnahmeanträge abgelehnt. Und damit war die Geschichte eigentlich gegessen.
Was für hohe Hürden, oder?
Schwachsinnige Hürden, ja. Also wissen Sie, es geht immerhin, und eine lebenslange Freiheitsstrafe, wie es das Gesetz vorsieht, heißt nach dem Gesetz, viele denken ja, das sind irgendwie 15 Jahre, nein, es heißt Gefängnis bis zum Tod. Man hat, oder jeder Gefangene hat zwar die Möglichkeit, prüfen zu lassen, ob ein gewisser Rest zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Aber de jure, wie es das Gesetz es sagt, heißt die lebenslange Freiheitsstrafe Gefängnis bis zum Tod. Und das sollte es doch, wenn es nicht aus der Luft gegriffene Zweifel gibt, sondern wie hier DNA auf einem Tatmittel, ja? Sollte es sich doch von selbst verstehen, dass man dieses Urteil nochmal prüft. Ich meine, Ihre Zuhörer sind ja jetzt auch schon in Crime-Sachen sehr bewandert. Überlegen wir doch mal, der diese DNA hinterlassen hat, der hatte ein Motiv, er hat kein Alibi und er hat seine DNA auf dem Verpackungsmaterial der Leiche hinterlassen. Und das an einem Ort in einer Griffspur, wo man den Müllsack anfasst, um über die Leiche zu ziehen. Das hätte in jedem Fall für einen lebenslänglich gereicht, in einem Mordverfahren. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, so. Aber für ein Wiederaufnahmeverfahren reichte es nicht. Und das zog sich jetzt über 5 Jahre hin. Und das Letzte, was man dann machen konnte als Verteidiger oder als Anwalt eines solchen Mandanten, ich habe dann das Verfassungsgericht angerufen und im Prinzip gesagt, hey, hier gibt's kein Recht auf ein faires Verfahren. Wenn das nicht reicht für ein Wiederaufnahmeverfahren, was soll denn dann reichen? Und auch diese Entscheidung, wer die mal nachlesen möchte, ich habe übrigens beide Entscheidungen ganz absichtlich hinten an diesen Roman rangehängt, ist die Entscheidung des Verfassungsgerichtes des Landes Brandenburg. Das Aktenzeichen ist Groß Viktor, Klein Friedrich, Groß Gustav, Groß Bertha, Klein Bertha, Klein Gustav 17/09. Und auch da die Erfolgswahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde, die liegt im Promillebereich. Und dann kam dieser Beschluss und ich konnte es nicht fassen. Ich bin am gleichen Tag, als ich diesen Beschluss hatte, zu Hellblau in die JVA gefahren. Ich hatte ihm vorher nicht gesagt, warum ich komme, ja, und habe ihm im wahrsten Sinne des Wortes diesen Beschluss auf den Tisch geknallt und habe gesagt, Hellblau, ich hatte es Ihnen versprochen. Ich hatte es Ihnen versprochen. Und dann bekamen wir den neuen Prozess vom Landgericht Cottbus.
Ja, und Hellblau saß endlich wieder vor Gericht. Ne? Das war ja das, was er sich die ganzen Jahre erträumt hatte.
Genau, jetzt ging es also wieder von vorn los. Und da haben sich Sachen offenbart in diesem Verfahren, über die man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Es sind Aussagen, wir haben Zeugen vernommen, wo deren Aussagen im ersten Verfahren am Landgericht Neuruppin nur verlesen worden sind, wo sich herausstellte, oh, da gab es aber, ich sag mal, große Missverständnisse zwischen dem, was der Zeuge gesagt hatte und was die Polizei aufgeschrieben hat. Ja? Es gab Gutachten, die damals überhaupt nicht verlesen worden sind oder wo die Gutachten nicht erstattet worden sind, wo sich herausstellte, ja, also das Schloss hatte Manipulationsspuren, die entstehen, wenn man es ohne Schlüssel öffnet. Wann die entstanden sind, konnte die Sachverständige damals nicht sagen, aber die Spuren waren zumindest frisch und das kam dann alles raus. Es stand manchmal spitz auf Knopf, es gab auch durchaus belastende Momente, wo Sachen, naja, wie das wohl zu werten sein wird. Und letztendlich wurde Hellblau an diesem Tag im Oktober 2010 noch in Fuß- und Handfesseln in den Gerichtssaal gebracht und er hat ihn als freien Mann verlassen. Da kam ich weiß nicht, wer das, als Deutschland 1990 Weltmeister wurde, da gab es ein Bild, wo Beckenbauer so völlig allein durch das Stadion lief. Ja, so kam ich mir davor. So bin ich dann da auch durchs Landgericht gelaufen. Weg von allen Kameras und weg von allen Journalisten. Ich konnte selber kaum glauben, dass diese Reise so erfolgreich geendet hat.
Und wie hat Holger Hellblau reagiert?
Ja, Hellblau war völlig gerührt. Er hat mir hinterher gesagt, dass er eigentlich schon nach der ersten Revision nicht mehr an einen Erfolg geglaubt hatte. Sich nicht getraut hatte, mir das zu sagen, weil ich ja immer weitergemacht habe und immer weitergemacht habe. Viel bewegender für ihn war nicht der Moment des Freispruchs, sondern viel bewegender war, dass er einen Tag später, und zwar ohne sich in einem vergitterten Raum in einer JVA zu befinden, seine drei Mädchen in den Arm nehmen konnte. Das war schon mein lieber Mann. Da kann man noch so ein hartgesottener Hund sein, das nimmt einen dann schon mit, muss man ganz ehrlich sagen, auch emotional. Lassen Sie mich eins noch sagen, dieser Fall ist insoweit außergewöhnlich und zwar genau deshalb. Hier ist nichts verfälscht worden. Hier hat kein Zeuge irgendwie falsch ausgesagt. Hier ist keinem Angeklagten irgendwas untergeschoben worden. Hier gab es keinen böswilligen Richter, keinen böswilligen Staatsanwalt, der verbohrt jetzt irgendwie den jetzt unbedingt diesen Herrn Hellblau hinter Gitter bringen wollte. Nein, hier haben alle versagt, weil sie sich zu früh auf etwas festgelegt hatten. Und den Satz, der eigentlich in jedem Gerichtssaal stehen sollte, nicht berücksichtigt haben, nämlich seid vorsichtig, wenn es ums Verdammen geht. Das, was Hellblau passiert ist, kann jedem von uns passieren. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, in den falschen Umständen, mit Menschen, die aus gutem Glauben heraus meinen, der Gerechtigkeit zu dienen und dabei nicht die Dinge sehen, die sie hätten eigentlich sehen müssen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wann immer sie zwischen die Mühlsteine der Justiz geraten. Es gibt Fachanwälte für Strafrecht und nur auf die sollte man zurückgreifen. Das ist zwar keine Garantie dafür, dass sie da nicht auch eine totale Pfeife erwischen, aber es ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden beauftragen, der im Strafrecht sein Handwerk versteht, ist doch viel höher. Und wenn sie eine Erkältung haben und Halsschmerzen und denken, sie haben eine Angina, dann gehen sie doch auch nicht zum Orthopäden oder die Frauen zum Gynäkologen, sondern dann gehen sie zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und so ist es auch bei Anwälten.
Ja, Herr Bartel, vielen Dank für dieses Gespräch und dieses eindringliche Plädoyer am Ende noch einmal. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.